nicht nur in der deutschen Nationalmannschaft, auch natürlich beim FC Bayern. Die deutsche Mannschaft versammelt sich am 5-Meter-Raum, genauso wie die Österreicherinnen. Die Mauer besteht aus genau zwei Frauen, also keine so riesengroße Mauer, die Clara Bühl da überwinden muss. Hebt jetzt den linken Arm, spielt sogar flach rein. Was ist das denn für eine Variante? Das kommt in den 5-Meter-Raum und wird dann irgendwie rausgespielt. Okay, jetzt habe ich Clara Bühl so über den Klee gelobt. Das war eine Variante, die vielleicht nochmal geübt werden muss. Aber ja, was machen wir jetzt mit diesem 3:0? Tabea, ich glaube, wir haben hier einfach eine riesen Diskrepanz zwischen Offensivarbeit und Defensivarbeit. Offensiv läuft alles top, ja. Offensiv funktionieren auf der linken Seite auch die neu eingewechselte bzw. in der Startelf stehende Franziska Kett. Da funktioniert eine Sidney Lohmann, da funktioniert eine Selina Cerci. Aber in der Rückwärtsbewegung, da stimmen einfach ja, die Abstimmung nicht. Aber Achtung Deutschland in der Vorwärtsbewegung.
Ja, wieder auf der linken Seite mit der wirklich sehr, sehr emsigen Clara Bühl. Die können sie kaum vom Ball trennen. Die Flanke an den Elfmeterpunkt. Erstmal rausgeköpft von den Österreicherinnen, aber sie kriegen den Ball dann nicht weg. Und Deutschland versucht über Freigang wieder an den Ball zu kommen. Aber es ist Bühl, die trifft. Bühl trifft aus halb linker Position flach ins lange Eck. Und ich sag mal, dieses Tor hat sie sich verdient mit einer ganz, ganz starken ersten Halbzeit. Clara Bühl, Tor zum 4:0 für das deutsche Team. Und jetzt klatscht sie sich da mit ihren Mitspielerinnen ab, kriegt nochmal eine Umarmung und hier nochmal ein Abklatscher. Also Clara Bühl jetzt mit dem 4:0. Und da muss man wirklich sagen, ja, Wahnsinn, wie zielstrebig das deutsche Team nach vorne spielt. Und die Österreicherinnen kriegen den Ball nicht weg. Und das bestraft das deutsche Team dann Clara Bühl aus ungefähr 13 Metern halb linke Position. Was für eine Power sie da hinter diesen Schuss bekommt, den sie da mit links aufs Tor abfeuert. Da muss man wirklich sagen, sie heute ja der Motor in der deutschen Offensive. Und es steht 4:0 für das deutsche Team.
Ja, Clara Bühl nicht nur heute der Motor in der deutschen Offensive, sondern auch in den vergangenen Partien. Wir können es immer nur wieder wiederholen. Sie ist auch heute wieder mal eine Matchmacherin. Sie kann hier den Unterschied machen und sie macht den Unterschied auch. Kein Wunder, dass auch mal spanische Mannschaften beim FC Bayern angeklopft haben. Aber Clara Bühl hat dort ja ihren Vertrag verlängert. Schon wieder die Deutschen auf der linken Seite unterwegs. Diesmal aber mit einem Ballverlust. Passt durch den Mittelkreis durch die Österreicherin in der Vorwärtsbewegung. Jetzt der Versuch, ganz vorne rechts jemanden zu finden. Da ist niemand. Da machen sich die Deutschen nur selber das Leben schwer, weil ihre Pässe dann nicht präzise genug sind. Mal wieder in der Rückwärtsbewegung, sodass Julia Hickelsberger die ein oder andere ärgern kann und Rebecca Knack dann auch so ein bisschen in Bedrängnis gerät. Ja, klar, so eine Hickelsberger, die hat eben einfach das Tempo, um danach zu gehen, um da Fehler zu erzwingen. Und dann wird es auch manchmal brenzlig, dieses Mal das Ganze aber nicht. Rebecca Knack bringt den Ball jetzt von der linken Seite ganz, 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 ganz hoch über die Mittellinie drüber, rein in die Hälfte der Österreicherinnen, wo auch schon wieder Lea Schüller herumturnt im Duo zusammen mit Clara Bühl, die jetzt aber diesen Einwurf nicht macht, sondern weitergibt. Das Ganze ungefähr 15 Meter von der Mittellinie entfernt. In der Hälfte von Österreich, linke Seite, passt Tabea, geht wieder über die Mittellinie.
Und wir sind bei Janina Minge, der Innenverteidigerin der deutschen Mannschaft, angekommen, die auf Höhe der Mittellinie jetzt Lisa Sens bedient. Eine Spielerin, von der der Bundestrainer sehr begeistert ist. Die hat er sehr viel eingesetzt, lobt sie für ihre Balleroberungen im defensiven Mittelfeld. Deutschland kommt über Schüller, Pass auf die rechte Seite raus. Julia Quinn, weit und breit keine Gegenspielerin. Flanke an den langen Pfosten und da jetzt zwei deutsche Spielerinnen quasi gleichzeitig zum Kopfball hochgestiegen, nämlich Schüller und Bühl. Behindern sie sich ein bisschen gegenseitig, deswegen kommt da mal kein konzentrierter und vor allen Dingen platzierter Abschluss bei rum. Aber man muss wirklich sagen, die Österreicherinnen sind jetzt auch extrem luftig in der Defensivarbeit. Julia Gwinder gerade mal komplett ohne Gegenspielerin auf dem rechten Flügel unterwegs. Das sollte man sich dann auch nicht allzu oft erlauben. So kommt nämlich ein Zwischenstand von 0:4 aus österreichischer Sicht nach 34 gespielten Minuten zusammen. Abstoß vom Tor der Gastgeberinnen und der Ball schon gleich wieder bei der deutschen Mannschaft. Sidney Lohmann auf der rechten Seite findet sie Julia Gwinn. Die Kapitänin tritt einmal auf den Ball, passt wieder zurück zu Minge. In der Innenverteidigung geht es weiter mit Knark. Und ja, die lässt den Ball jetzt mal ein bisschen in der eigenen Hälfte rotieren. Also Deutschland mit diesem 4:0 Vorsprung natürlich wieder mit der nächsten Torgala. Am Freitag war es ein 4:0 gegen die Niederlande. Heute mal Minimum ein 4:0 Zwischenstand gegen Österreich. Also ich glaube, offensiv muss sich der Bundestrainer Richtung EM keine Gedanken machen. Defensiv könnte ich mir vorstellen, dass das gegen die Top-Mannschaften bei der Europameisterschaft Probleme geben kann.
Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu 100% zu. Da darfst du nicht solche Wackler drin haben, wie wir sie ja in den vergangenen Minuten immer und immer wieder gesehen haben. Sowas darf nicht passieren. Abstimmungsfehler, Unkonzentriertheiten. Und wieder eine Selina Ciaci, die sich da in den Zweikampf mit der Österreicherin reinwirft, aber die gewinnt ihn. Und deswegen der Steckpass nach vorne an Katrin Berger am linken 16er, Kick weit aus dem Tor rausgekommen und pfeffert den Ball in die Zuschauermenge. Noch bevor Hinkelsberger da mal wieder dran gekommen ist. Aber Achtung, der Einwurf der Österreicherin schnell ausgeführt. Sie kombinieren sich nach vorne zum linken 16er Knick. Und auch da wieder der Ball von den Deutschen rausgespielt. Nochmal Einwurf. Immer noch linke Seite. Immer noch fast schon auf Höhe des Strafraums. Achtung, gerade ein zweiter Ball im Spiel. Deswegen das Ganze nochmal unterbrochen. Aber Verena Henschow mit dem Einwurf das Ganze kurz ausgeführt. Die Deutschen sind jetzt aber, glaube ich, ungefähr mit allen Elfspielerinnen hinten versammelt. Von daher Ball schnell rausgespielt. Alles unter Kontrolle. Aber da ist es mal wieder hitzig geworden. Da haben wir genau das gesehen, was wir die ganze Zeit schon beschreiben. In der Rückwärtsbewegung Deutschland einfach zu unsicher. Da sind die Räume nicht klar aufgeteilt. Ja? Da passt es einfach noch nicht in der Abstimmung. Das muss definitiv besser werden, auch wenn man sagen muss, dass Deutschland unter Christian Wück langsam peu à peu zu einer besseren Stabilität in der Defensive gefunden hat. Deswegen steht es ja hier auch 4:0 für die Deutschen. Ja? Aber wenn dann mal eine andere Mannschaft Tabea kommt, nicht Österreich, sondern vielleicht mal Spanien, irgendwann, irgendwie, irgendwo, dann wäre das Ganze vielleicht schon auf einem anderen Niveau.
Genau, und es geht ja bei der Europameisterschaft erstmal los mit dem Spiel gegen Polen in einem Monat, aber dann heißen die weiteren Gruppengegner auch Dänemark und Schweden. Also internationale Hochkaräter, würde ich da schon sagen, warten auch in der Gruppenphase auf das deutsche Team. Und jetzt geht es erstmal weiter mit Österreich. Mit dem Versuch, über die linke Seite mal das Tempo anzuziehen, aber abgelaufen von Selina Ciaci, die mit nach hinten gearbeitet hat in diesem Fall und das auch gut gemacht hat. Das Spiel haben die Deutschen jetzt auf die linke Seite verlagert. Nehmen jetzt mal ein bisschen das Tempo raus beim Stand von 4:0. Also ja, der Bundestrainer hat auf jeden Fall, sage ich mal, mit diesen beiden Länderspielen, auch jetzt, obwohl wir erst dieses Spiel noch nicht komplett gesehen haben, Argumente auch für sich gesammelt. Es ging ja in den letzten Wochen so viel um Kommunikationsprobleme. Ausgebotete Spielerinnen wie Felicitas Rauch oder Nicola Nyomi haben sich öffentlich beschwert, dass der Bundestrainer nicht mit ihnen sprechen würde, dass sie nicht nominiert werden. Christian Wück musste eine Mannschaftssitzung einberufen und hat da auch öffentlich, teilweise finde ich, keinen besonders souveränen Eindruck gemacht in dieser Debatte. Aber diese Ergebnisse, die geben ihm natürlich auch ganz viel Rückenwind vor seinem ersten Turnier als Bundestrainer. Und jetzt hat er sich gerade nochmal erhoben von seiner Trainerbank. Sieht er, wie es jetzt gleich Einwurf geben wird auf der rechten Seite für das deutsche Team, für Julia Quinn,
die auch ihre Eltern hier heute wieder im Stadion mit dabei hat. Früher wollte die Mutti nicht, dass sie zum Fußballtraining geht. Heute ist sie Kapitänin der Nationalmannschaft und die Eltern sind ihre größten Fans und reisen ihr immer und immer wieder hinterher. Ball ist drüber, über der Seitenauslinie. Deswegen der Einwurf für Österreich. Ganz tief in der eigenen Hälfte. Linke Seite, Julia Gwin schmeißt sich wieder dazwischen, kann den Ball aber nicht erobern. Stattdessen die Gastgeberinnen scheitern an Rebecca Knack. Beziehungsweise an der Unparteiischen, die da, glaube ich, einen Zupfer oder sowas in der Art gesehen hat. Deswegen dürfen die Deutschen jetzt in der eigenen Hälfte mal einen kleinen Freistoß ausführen. Drüber zu Rebecca Knack, halblinke Position, führt den Ball am rechten Fuß, spielt ihn dann aber mit links rüber zu Julia Quinn, die auf der Mittellinie lauert, auf der rechten Seite. Und dann Janina Minge mitnimmt, die lässt klatschen für Sydney Lohmann, die aber den Ball verliert und ihn dann gleich wieder zurückerobert. Das ist gut, wenn du einen Fehler machst, gehst du hinterher und bringst dich ein, sodass du das Ganze wieder ausbügeln kannst. Das gefällt mir gut. Deswegen können wir hier gar nicht drüber meckern. Verdientermaßen führen die Deutschen mit 4:0. Aber bewegen sich da auch gerade schon wieder ein bisschen unsicher, wenn dann der Hickelsberger mal Dampf macht und die Abwehr unter Druck setzt. Ja, das sind drei deutsche Abwehrspielerinnen gegen Hickelsberger. Und trotzdem werden sie fahrig, wenn da nur eine Österreicherin mal ein bisschen schneller unterwegs ist. Gewinn, Pass nach rechts außen zu Ciaci. Rechter 16er Knick zieht in die Mitte. Pass in die Mitte rein. Schussmöglichkeit. Tor! Was für ein Schuss! Janina Minge, Traumtor! Tor des Turniers, würde ich fast sagen. Die zieht einfach mal ab und dann knallt die 5:0 Deutschland. Und es ist gar nicht Minge gewesen, sondern Sydney Lohmann, über die wir gerade eben gesprochen haben. Ihr zweites Tor heute, hat schon das erste nach nur 20 oder fast 18 Sekunden gemacht. Und dann jetzt dieser Hammerschuss, Tabea, ich bin begeistert.
Ja, ich bin auch begeistert. Das waren 25 Meter und da zieht sie ab. Ich sag mal so, das ist ein Tor-Kategorie, Tor des Monats, weil der sich so wunderschön unter die Latte dann senkt und dann ballt sie beide Fäuste. Der ist ihr wirklich perfekt geglückt, dieser Schuss mit dem rechten Spann. Und da schlägt die österreichische Torhüterin wütend den Ball weg nach dem nächsten Gegentreffer. Sydney Lohmann sammelt also das nächste Tor hier an diesem Abend. Und Österreich versucht nochmal die Reaktion zu schaffen in dieser 40. Minute. Aber Kett, die Linksverteidigerin der deutschen Mannschaft, passt auf. Also, was für ein Ausrufezeichen dieser Zwischenstand von 5:0 nach 40 Minuten. Grandiose Offensivaktionen zeigt die deutsche Mannschaft heute. In der Defensive ist das nicht immer sicher, aber Österreich hatte bisher nicht die Qualität, das zu bestrafen. Hickelsberger jetzt mit der Flanke von der linken Seite verunglückt und Deutschland setzt zum Konter an über Elisa Sens. Wunderschön in den Lauf von Clara Bühl. Die hat jetzt ganz viel Wiese vor sich und nur drei Österreicherinnen. Findet fast Lia Schüller, die den Ball nicht kontrollieren kann, und da ist sowieso die Abseitsfahne oben. Lia Schüller lacht ein bisschen. Beim Spielstand von 5:0 tut das natürlich nicht so weh. Aber das war schon wieder eine super Konterchance der deutschen Mannschaft. Und Clara Bühl mit ihrer ganzen Dynamik hat da wirklich, ja, eigentlich fast das Richtige rausgemacht. Nur beim Abspiel in den Lauf von Lia Schüller stand die eben im Abseits. Und deswegen bleibt es beim 5:0. Und es geht weiter mit Ballbesitz für die Österreicherin.
Und ich gucke in ein, wie soll ich sagen, ein enttäuschtes Gesicht oder vielleicht in ein leicht verärgertes Gesicht von Alexander Schriebel, dem Coach der österreichischen Nationalmannschaft, der hier zuschauen muss, wie seine Mannschaft mit 0:5 hinten liegt. Aber Achtung, schon wieder Steckpass nach vorne. Rebecca Knack, das wäre ihre Gegenspielerin gewesen. Die Österreicherin, die sich fast den Ball erkämpft hätte. Viktoria Pinter, nochmal gut gegangen das Ganze. Aber Knack heute irgendwie gefühlt immer so einen kleinen Schritt zu spät. Ich weiß, ja, es ist kein Tor gefallen. Katrin Berger musste noch kein einziges Mal hinter sich greifen. Die Österreicherinnen da vorne auch dann wiederum nicht cool genug, um die Kugel einfach mal über die Linie zu schieben. Aber wir versuchen ja hier auch ein bisschen mal die EM-Form der Deutschen zu checken. Und deswegen möchte ich da so kleine Wackler mal erwähnen. Berger, Abschlag nach links raus zu Kett. Kett 5 Meter von der Mittellinie entfernt. Linke Seite dreht sich um die eigene Achse, passt in der Mitte zu Lohmann. Lohmann lässt klatschen. Wieder für Knack. Knack auf halb rechts. Dort geht Janina Minge ins Dribbling rein, aber bremst dann ab und spielt zu Sens, die sich dazu entscheidet, wieder das Ganze abzubrechen und an Katrin Berger mitzunehmen, die jetzt ungefähr 15 Meter von ihrem Tor entfernt draußen steht. Julia Gwin anspielt. Gwin auf Minge. Minge zurück zu Berger. Berger mittlerweile wieder im 16-Meter-Raum. Wir können alle durchatmen. Und dann geht's weiter über Minge auf der rechten Seite. Also Deutschland tut sich jetzt, ich will mal nicht sagen, schwer, da hinten selber rauszukommen, aber sucht erstmal die Lücke, die Lohmann nicht findet mit ihrem Steckpass. Der landet wieder nur bei Mariella El-Sherif, der Torhüterin von Österreich, die bestimmt nicht so richtig glücklich sein wird. Tabea, stell dir nur vor, du stehst bei deinem ersten Länderspiel im Tor und dann musst du 5-mal hinter dich greifen, bist gerade mal 20.
Ja, das ist ein harter Abend bisher, absolut. Zwei Paraden hatte sie ja immerhin, aber eben diese 5 Gegentore. Und jetzt kommt schon wieder Laura Freigang auf sie zugerollt. Da ist sie auf dem Boden, aber kann den Ball nur nach vorne abprallen lassen. Und das Tor, das nächste Tor für die Deutschen, war Laura Freigang dann eben im zweiten Anlauf den Ball im langen Eck unterbringt. 6:0 für das deutsche Team in der 43. Spielminute. Freigang erst flach. Und da war El-Sherif auf dem Boden, lässt den Ball aber nach vorne abprallen. Und da sagt sich Laura Freigang, na dann versuche ich es halt nochmal aus spitzem Winkel von der linken Seite. Und ja, also Patricia, ich weiß gar nicht, das halbe Dutzend ist voll. Natürlich würde ich da sagen, das kannst du als erfahrene Torhüterin vielleicht auch besser verteidigen und den Ball etwas anders abwehren oder vielleicht ja sogar festhalten. Aber Laura Freigang nutzt dann eben diesen Abstauber mit links zum 6:0.
Ja, aber da hast du aus österreichischer Sicht in Form von Virginia Kirchberger Laura Freigang auch nicht so alleine lassen und beziehungsweise die eigene Torhüterin da nicht so alleine stehen lassen. Kirchberger ist ja überhaupt nicht hinterhergegangen und hat Freigang dann machen lassen. Das war schlecht verteidigt von Österreich. Und und gut gemacht von den Deutschen. Wahnsinn. 6:0. 43 Minuten gespielt. Österreich, ich will nicht wissen, was da jetzt gleich in der Kabine abgeht. Manchmal möchte man ja doch dann Mäuschen spielen und gucken, wie dann so ein Trainer reagiert und was er den Spielerinnen sagt. Aber puh, also in der Kabine möchte ich jetzt, glaube ich, nicht sein. Julia Quinn, Einwurf, rechte Seite, tief in der eigenen Hälfte, guckt sich mal um. Elisa Sens würde sich anbieten, versucht sich da frei zu laufen. Sarah Zadraziel, ihre Gegenspielerin, klebt an ihr dran. Von Zadraziel haben wir heute noch gar nicht so viel gesehen. Dabei kennt sie ja die Bayern-Spielerin. Achtung, Balleroberung der Österreicherinnen, aber das Ganze schon wieder abgepfiffen. Sarah Zadraziel hat sich so gefreut auf dieses Duell. Es ist ihr erstes deutsches Duell. Die letzten drei hat sie verpasst mit der österreichischen Nationalmannschaft. Da war immer irgendwas, war dann verletzt. Ja, und die kennt ja ganz viele Spielerinnen, weil sie eben beim FC Bayern unterwegs ist. Kennt Julia Quinn, kennt ihre Stärken, kennt Lea Schüller, kennt Clara Bühl. Und trotzdem konnte Zadraziel ihrer Mannschaft heute nicht helfen. Und dann gibt es jetzt erstmal Freistoß nochmal. Vielleicht wäre die letzte Aktion der Österreicherin in der ersten Hälfte.
Genau, das ist wieder Marie Höbinger, hat lange in Potsdam gespielt. Die ist jetzt versucht mit dem Freistoß mit der rechten Seite an den Elfmeterpunkt. Kopfballablage von Hickelsberger, aber dann kriegen sie den Ball nicht aufs Tor gebracht, die Österreicherin. Ein bisschen zu kompliziert in Anschluss an diese Standardsituation. Nochmal der Nachschuss hoch und weit, aber da ist Ann-Kathrin Berger mit weiten Armen zur Stelle. Pflückt den Ball aus der Luft und direkt im Anschluss gibt es den Halbzeitpfiff. Und das ist mal eine Ansage. Deutschland führt zur Pause in Wien mit 6:0.
Und ist offenbar schon einigermaßen in EM-Form. In 4 Wochen geht's los, also 6:0 zur Pause in Österreich, nachdem es am Freitag ja schon ein 4:0 gegen die Niederlande gegeben hatte. Zur zweiten Halbzeit sind wir natürlich gleich wieder live dabei. Jetzt geht's aber erstmal weiter im ARD-Infoabend mit Gerd Wolf.
21:17 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Ja, und in der Halbzeit schauen wir auf die wichtigsten Themen heute und wir beginnen in Berlin. Streit um Zurückweisung von Asylsuchenden an den Grenzen. Nachdem das Berliner Verfassungsgericht die Praxis gestoppt hatte, die ja vom Innenminister von der CSU angewiesen worden war. Alexander Dobrindt blieb aber heute dabei.
Ja, wir bleiben dabei, dass die Zurückweisungen stattfinden. Wir bleiben dabei, dass es genau in der Form ist, wie es wir zurzeit auch und in den letzten Tagen durchführen.
Ja, also wir bleiben dabei. Man konnte das auch so verstehen, es wird keine neue Anweisung an die Bundespolizei geben. Das ist durchaus interessant. Er hat heute auch nochmal Rückendeckung bekommen vom Kanzleramtsminister Thorsten Frey, aber auch vom Bundeskanzler selbst. Friedrich Merz hat sich geäußert, hat irgendwie auf dieses Urteil mal hingewiesen, aber auch klargestellt, man macht jetzt erstmal weiter. Und die Opposition ist not amused. Die Linken hier mit Rücktrittsforderungen und vor allem auch von den Grünen viel scharfe Kritik. Britta Hasselmann sagte vorhin zum Beispiel.
Merz und Dobrindt sind mit ihrem nationalen Alleingang auf der ganzen Linie gescheitert.
Also kurz, die Debatte geht weiter, wie wir sie auch gestern Abend schon gehört haben.
Und alles dreht sich um die Frage, ist das jetzt ein Einzelfall, so wie Dobrindt sagt, oder nicht? Wie ist denn da die Lage?
Ja, da ist die Lage interessant, weil rein formal sind das Einzelfallentscheidungen des Verwaltungsgerichts Berlin. Dennoch ist es so, dass wenn man sich den Beschluss anschaut, das sind gut 30 Seiten, auch eng beschrieben. Und da hat sich die Kammer bei diesem Gericht schon die Mühe gemacht, sehr grundsätzlich zu argumentieren, auch nochmal die rechtliche Position der Bundesregierung sich anzuschauen. Da geht es auch um dieses Stichwort, herrscht denn eine Notlage oder ist die ausreichend begründet? Da geht es um die Frage, wie müssen solche Dublin-Verfahren eigentlich in der Europäischen Union stattfinden? Und da kriegt man schon den Eindruck, wenn man das liest, dass es den Richterinnen und Richtern hier darum ging, schon eine eher grundsätzliche Entscheidung zu treffen, die aber, und darauf beruft sich ja jetzt vor allem das Innenministerium, aber auch der Kanzler und der Kanzleramtsminister, eben im Kern natürlich trotzdem erstmal Einzelfallentscheidungen sind.
Das heißt doch dann aber, wenn Dobrindt jetzt keine neue Anweisung gibt und alles erst einmal so weiterläuft wie bisher, das nächste Gerichtsverfahren ist ja nur eine Frage der Zeit.
Davon ist tatsächlich auszugehen. Also es steht durchaus im Raum, ob es dann auch andere Menschen gibt, die diesen rechtlichen Weg einschreiten. Interessant ist auch daran, dass wenn man jetzt erstmal einfach so weitermacht, es zumindest bei der Gewerkschaft der Polizei so ein bisschen Sorgenfalten gibt. Da hat sich Andreas Roskopf von der Gewerkschaft der Polizei gestern Abend auch nochmal bei uns geäußert und hat gesagt, naja, hier hat nun ein Gericht jetzt einmal die Rechtswidrigkeit festgestellt.
Das heißt, bei vergleichbaren Fällen ist jetzt eben diese Unsicherheit durch die Kollegen da und von dem her brauchen wir jetzt klar klare rechtliche Aufklärung, damit die Polizisten und Polizistinnen, unsere Kolleginnen und Kollegen, sauber arbeiten können. Denn in letzter Konsequenz sind sie für ihr Handeln auch verantwortlich.
Ja, also hier macht man sich zumindest bei der Gewerkschaft der Polizei, die für die Bundespolizei zuständig ist, durchaus Sorgen und erwartet vom Bundesinnenministerium schon, dass da nochmal ja zumindest eine rechtliche Klärung herbeigeführt wird.
Denn sonst droht das nächste Urteil gegen dieses Vorgehen, das ja der CSU-Innenminister da quasi angewiesen hat. Jetzt gibt's da manche, die vermuten eine Strategie der Union, zu sagen, wir wissen, das ist alles juristisch schwierig, wir machen das aber trotzdem. Und wenn es scheitert, kann man zumindest sagen, wir haben es ja zumindest versucht. Ist das eine Strategie tatsächlich bei der Union?
Also ob das tatsächlich die Strategie ist, das kann ich nicht abschließend sagen. Was dann interessant war, dass Alexander Dobrindt an seinem ersten Tag als Innenminister, also da war dann auch keine Zeit, sich groß nochmal im eigenen Ministerium rückzuversichern, wie sieht's denn aus, diese Anordnung an die Bundespolizei gegeben hat. Und jetzt muss man schon sagen, 4 Wochen ist das jetzt her und das wirft jetzt zumindest Fragen auf. Denn zumindest ein erstes Gericht hat das jetzt doch sehr eindeutig zurückgewiesen. Und man muss auch sagen, im Rahmen dessen, was Juristinnen und Juristen ja auch schon davor vorhergesagt hatten.
Die SPD ist ja jetzt aber auch in der Regierung und auffallend ruhig in den letzten Tagen. Wie lange tragen die Sozialdemokraten diese Politik der Union denn mit?
Ja, spannende Frage. Es ist tatsächlich auffällig ruhig bei der SPD, das finde ich auch. Die SPD stellt ja zum Beispiel auch mit Stefanie Hubig die Justizministerin. Geäußert haben sich jetzt eher so ein paar Abgeordnete aus den hinteren Reihen. Da gibt es so ein bisschen verhaltene Kritik. Der designierte Generalsekretär der SPD, Tim Klüssendorfer, heute Morgen im Interview bei NTV. Und da sagte er, man müsse sich diese Entscheidung jetzt erstmal ganz genau anschauen. Und dann ja müsste man darüber sprechen, wie man denn den Koalitionsvertrag auch rechtssicher hier umsetzen könne. Da merkt man schon, da weicht man einem größeren Konflikt aktuell noch aus, möchte es erstmal prüfen, anschauen, sprechen. Man muss sagen, CDU, CSU, die sind nicht so zurückhaltend. Da gab es ja jetzt schon die klare Ansage, wir machen erstmal weiter. Und ob das noch zum Konflikt führen wird, da werden tatsächlich die nächsten Tage interessant werden.
In der Debatte um die Zurückweisung von Asylbewerbern an den deutschen Grenzen. Unser Berlin-Korrespondent Philipp Eckstein, heute Nachmittag im Gespräch mit Sebastian Ottowitz. Nach Südkorea im ARD-Infoabend. Präsidentschaftswahl nach dem Eklat um die Verhängung des Kriegsrechts. Das offizielle Endergebnis der Wahl liegt mittlerweile vor. Der Oppositionskandidat Lee hat deutlich gewonnen. Die Frage meines Kollegen Markus Schubert an Professor Hannes Mosler war, der am Institut für Ostasienwissenschaften der Uni Duisburg-Essen lehrt. Kann dieser deutliche Sieg Lees die südkoreanische Dauerkrise beruhigen?
Das ist tatsächlich die Frage der Stunde. Im Moment mit diesem Wahlsieg, der sich abzeichnet, ist auf jeden Fall ein Etappensieg geschafft hin zur Lösung der Krisensituation. Aber es ist eben eine Schlacht und noch nicht, der Krieg ist noch nicht beendet gegen die Antidemokraten und deren Putsch. Es kommt jetzt viel darauf an, wie der neue Präsident ins Amt kommt. Er hat bereits angekündigt, das Volk einen zu wollen, auch denen die Hand zu reichen, die gegen ihn gestimmt haben. Also am Präsidenten selbst wird es nicht liegen. Ich glaube, das größere Problem sind die Rechtskonservativen, weil die sich über die vergangenen 6 Monate radikalisiert haben. Und wenn sie die Wahl zum Beispiel nicht anerkennen, sie haben ja diese Verschwörungstheorie der Wahlmanipulation, dann könnte diese Polarisierung weiterführen. Und das wäre natürlich ein schwerer Schlag für die Demokratie.
War das eine Wahl explizit für Lee oder war das eine Wahl gegen die von Ihnen jetzt skizzierte konservative Partei, die ihre bisherige Machtstellung im Grunde selbst zerrüttet hat, mit Kriegsrecht und zurück, mit Amtsenthebung des Präsidenten und den Episoden der Interimspräsidenten?
Ich glaube, es sind viele Faktoren, die dazukommen. Erstens geht es natürlich darum, hier eine Absage zu erteilen an diese verfassungsfeindlichen Kräfte, diesen Verfassungsbruch. Zweitens war es auch eine Generalabrechnung mit der katastrophalen Politik der rechtskonservativen Regierung von dem ehemaligen Präsidenten Yoon Song-Yeol. Und drittens war es eine Wahl für eine demokratische und freiheitliche Zukunft. Und das ist bei den jetzigen Kandidaten eigentlich nur, Lee Jae-myung konnte das nur werden. Es gab da keine Alternative. Und er bringt auch die nötige Erfahrung in der Politik mit. Er hat die letzten 20, 30 Jahre ausreichend Erfahrung gesammelt, auch wenn er natürlich selber kein unbeschriebenes Blatt ist. Aber es gab da keine Alternative.
Welche außenpolitischen, vielleicht geopolitischen Weichen werden nun unter Lee neu gestellt? Und sind die Konsens in der südkoreanischen Gesellschaft, wir erinnern uns ja, dass der gestürzte Präsident Yoon das Kriegsrecht ja ausrief, weil er der Opposition vorwarf, sie sei nordkoreanische Agenten.
Ich denke, dass auch die Außenpolitik jetzt normalisiert wird, denn unter dem Präsidenten Yoon war die Außenpolitik eine des Decouplings mit China, Nordkorea und natürlich auch Russland, also eine Abschottung, eine Eindämmung dieser Länder, kein Dialog und eine extreme Hinwendung zu den USA und Japan. Und unter dem neuen Präsidenten ist abzusehen, dass das wieder zurückgefahren wird, dass man die Grundposition einnehmen wird. Wenn Nordkorea und natürlich auch China gesprächsbereit ist, dann sind wir auch dialogbereit. Und dieses Heranschmeißen an die USA, dieses Übermäßige, das wird wahrscheinlich zurückgefahren werden. Aber auch Lee Jae-myung hat schon gesagt, er wird alles daran setzen, gute Verhandlungen mit Trump zu führen. Also die Verbindungen zu den USA sind für Südkorea sowieso unabdinglich. Insofern denke ich, sind das eher positive Aussichten in der Außenpolitik.
Aber bringt das alles, aber mindestens die Annäherung an China, den neuen Präsidenten nicht sofort in Konflikt mit der Agenda der Trump-Administration? Muss er nicht fürchten, von den USA mit Androhung von Truppenabzug oder Zollaufschlägen unter Druck gesetzt zu werden, um das Spiel gegen China zu spielen?
Richtig, das wird sicherlich so eintreffen, so wie wir Trump kennen. Und es liegt dann an dem südkoreanischen Präsidenten, darauf einzugehen. Es ist aber eben etwas anderes, von vornherein zu sagen, wir machen alles, was Trump uns sagt, ohne Wenn und Aber. Oder auf der anderen Seite eine selbstbewusste Außenpolitik zu führen. Natürlich ist der Spielraum für Südkorea eng, aber er war schon immer eng. Trump ist für jeden eine Herausforderung.
Professor Mosler, Sie haben in Seoul promoviert, haben das politische Leben und die Verfassung also nicht nur erforscht, sondern auch darin verbracht. Wie kam Ihnen dieses vertraute Land seit dem vergangenen Dezember vor? Ist da etwas entgleist und folgt das einem globalen Metatrend zum Autoritarismus oder war das Made in Korea?
Ich denke schon, dass man die Entwicklung in Südkorea, vor allem die Radikalisierung der Rechtsextremen, in dem Gesamtkontext der globalen Autokratisierung sehen muss. Es gibt auch zwischen den rechtskonservativen Kräften in Korea und zum Beispiel in den USA direkte Verbindungen. Und insofern ist das sozusagen nicht überraschend, dass es auch jetzt in Korea passiert ist. Aber es ist schon auch richtig, dass ich schockiert war mit dieser langjährigen Erfahrung, mit der ich Korea bisher beobachtet habe, weil es so eine Spaltung, so eine Polarisierung und so einen scharfen Ton und vor allen Dingen so einen eklatanten Verfassungsbruch noch nie vorher gegeben hat. Und insofern ist auch für uns hier in Europa wichtig zu schauen, wie Südkorea mit dieser Krise umgeht. Denn es ist schon längst so, dass wir auch von Ländern wie Südkorea viel lernen können. Denn die Herausforderungen, vor denen wir in liberalen Demokratien stehen, werden immer ähnlicher.
Südkorea bekommt einen neuen, einen weniger konservativen Präsidenten, Professor Hannes Mosler, der am Institut für Ostasienwissenschaften der Uni Duisburg-Essen lehrt, heute im Gespräch mit meinem Kollegen Markus Schubert. 21 Uhr und 28.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Jan Möller aus der Sportredaktion.
Tja, und wir sind gleich wieder live bei den deutschen Fußballerinnen. Letztes Gruppenspiel in der Nations League, letzter Test vor der Europameisterschaft und es läuft. 6:0 für die DFB-Auswahl in Wien gegen Österreich, zur Pause wohlgemerkt. Bevor es gleich weitergeht, mit der zweiten Halbzeit nochmal kurz nach Paris zu den French Open im Tennis. Da spielt gerade Carlos Alcaraz aus Spanien gegen den US-Amerikaner Tommy Paul, der Titelverteidiger und Weltranglistenzweite gegen die Nummer 12 der Welt. Also Alcaraz, der klare Favorit, und Guido Ringel live in Paris. Er scheint dieser Rolle ja absolut gerecht zu werden. Es ist ja ähnlich deutlich wie beim Fußball.
Ja, das kann man wohl sagen. Also dieses 6-0, das kann ich auch bieten. Das war nämlich der erste Satz, danach dann 6-1. Also ich habe eben mit einem Kollegen gescherzt hier, das ist fast außerirdisch, was Alcaraz hier spielt. Exorbitant. Tommy Paul ist immerhin die Nummer 12 der Welt. Also jetzt kein Hobbyspieler. Es ist nicht, dass Guido Ringel jetzt da runtergegangen ist, mal den Schläger in die Hand genommen hat, sondern ein absoluter Topspieler. Aber der wird hier geradezu vermöbelt von Alcaraz. Was der Spanier hier zeigt, ist eine Nummer für sich, vielleicht sogar eine Klasse für sich. Ich möchte wissen, wer den hier schlagen soll in Paris. Vielleicht ein Jahr Yannick Sinner, das wäre dann frühestens im Finale der Weltranglisten Erster, aber auch der wird da sicherlich an Alcaraz nicht vorbeispazieren.
Ja, im Halbfinale würde Alcaraz, wenn er es denn schafft, so sieht es ja aus, erstmal auf den Italiener Lorenzo Musetti treffen und die restlichen beiden Viertelfinalpartien, die finden dann morgen statt. Yannick Sinner, der Weltranglisten Erster aus Italien, schon angesprochen gegen den Kasachen Alexander Bublik. Und am Abend dann die deutsche Nummer 1, Alexander Zverev gegen Novak Djokovic. Für den war es ja genau wie für Zverev so ein wildes Auf und Ab in diesem Jahr. Jetzt sind beide ganz gut drauf. Djokovic auf jeden Fall. Ist schwierig, deine Vorhersage zu treffen, oder?
Ja, das ist zum Glück in der Weltspitze schwierig, außer Alcaraz spielt, Klammer zu. Bei Zverev gegen Djokovic ist das so eine schwierige Kiste. Ich würde, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, eher auf Djokovic tippen, weil der einfach diese Erfahrung hat und diese Selbstverständlichkeit, auch diese Autorität von 24 Grand-Slam-Titeln. Zverev hechelt ja noch immer seinem ersten hinterher. Und jetzt bei einem Grand-Slam-Turnier in einer so wichtigen Phase, der direkte Vergleich, es spricht mehr für Djokovic, der sich extrem stabilisiert hat in den letzten Tagen.
Vielen Dank. Guido Ringel war das live von den French Open in Paris, wo wir nachher nochmal hingehen. Und jetzt geht's aber erstmal wieder nach Wien zum Nations League-Spiel der deutschen Fußballerinnen. 6-0, wie gesagt, gegen Österreich zur Pause. 5 verschiedene Torschützinnen. Das Stadion liegt im Wiener Bezirk Favoriten und die deutsche Auswahl spielt sich heute auch endgültig in den Kreis der Favoritinnen für die Europameisterschaft. Die zweite Halbzeit jetzt Österreich gegen Deutschland. Unsere Reporterinnen sind Tabea Kunze und Patricia Gabor. Zweite Halbzeit.
Der Stadion-DJ versucht es nochmal mit ein bisschen Powermucke. Vorhin hat er noch Don't Stop Believin' gespielt und zwar für die österreichische Nationalmannschaft. Warum sollte die nicht aufhören zu glauben? Naja, weil sie mit 0-6 hinten liegt. Ja, für alle, die jetzt erst einschalten, Deutschland führt in Wien mit einem unfassbaren 6-0 nach 45 Minuten. Tabea Kunze neben mir, wir haben beide uns irgendwie die Augen gerieben und können es kaum fassen. Vor allem, weil es ja da so eine kleine Diskrepanz gibt, sage ich mal, zwischen der Offensivabteilung und der Defensive.
Genau, 6-0 klingt unfassbar souverän und deutlich, aber es gab die Möglichkeiten für Österreich nach Aussetzern der deutschen Mannschaft in der Defensive. Die wurden nicht bestraft vom ÖFB-Team, aber Deutschland hat es vor allen Dingen mit einer gnadenlosen Effizienz so in die Höhe geschraubt, dieses Ergebnis. Der Ball liegt schon auf dem Anstoßpunkt bei der österreichischen Nationalmannschaft, die übrigens dreimal gewechselt hat. Das Ganze auch bei der deutschen Mannschaft dröseln wir gleich alles in Ruhe auf. Jetzt läuft das Spiel wieder. Anstoß für die Gastgeberinnen in Rot und Weiß. Die deutschen Spielerinnen weiter in den weißen Trikots mit den schwarzen Hosen mit einem 6-0 Pausenstand. Und wir haben in der Halbzeit natürlich hier diverse Statistiken zugespielt bekommen. Und es ist tatsächlich der höchste Halbzeit, also die höchste Halbzeitführung einer deutschen Mannschaft seit 2011. Damals endete das Spiel gegen Kasachstan 17-0. Also Patricia, dann hätten wir noch ein bisschen was vor uns.
Können wir noch ein paar Mal Tor rufen? Ich bin jetzt schon ganz heiser. Aber auf jeden Fall Österreich wieder unterwegs Richtung deutsche Hälfte, denn die Deutschen im Ballbesitz. Ann-Kathrin Berger, die Torhüterin, wir haben es erwähnt, mit ein paar Wacklern und auch jetzt ihr Passversuch in die Mitte nicht vor den Füßen der Deutschen gelandet, sondern bei den Österreicherinnen, die durch die Mitte kommen und sich nach vorne durchpassen. Jetzt mit dem Flankenschussversuch auf Ann-Kathrin Berger, die diesmal alles ganz souverän unter Kontrolle hat. Auf der Linie ist sie stark, nur mit Ball am Fuß, da wackelt es das ein oder andere Mal. Aber was man jetzt auch wieder mal gesehen hat, Österreich kombiniert sich da durch die Mitte durch, Deutschland nicht aufgepasst und dann kommt es nun mal zu so einem Schuss. Wäre das hier vielleicht eine andere Mannschaft, ein anderes Kaliber und nicht Österreich, dann könnte es hier auch gut und gerne anders stehen. So muss man sagen, Deutschland in der Offensivabteilung wirklich super unterwegs. Sabaceci verliert gerade den Ball auf der rechten Seite, versucht ihn sich wieder zu holen. Die Österreicherinnen spielen sich aber jetzt im Dreieck aus, so ein bisschen Schweinchen in der Mitte mäßig. Er kämpft sich den Ball aber nicht, weil Cerci schon wieder nachsetzt und auf die linke Seite für Freigang durchsteckt, die jetzt in den Strafraum der Österreicherin geht, ganz alleine. Und dann ist es Zadraziel, die Spielerin des FC Bayern und eine der Spielmacherinnen normalerweise bei Österreich, die sich Freigang in den Weg stellt. Einwurf gibt es für die Deutschen von der linken Seite in Form von Franziska Kett, die den Ball direkt wieder zurückgespielt bekommt und Richtung linken 16er-Knick weiterläuft. Die Schiedsrichterin das Ganze abgepfiffen. Es gab einen Zupfer und einen Freistoß. Und jetzt nimmt die Unparteiische das ganz genau. Da muss das alles auf den Meter stimmen, denn das ist ja auch eine, die Kriminologie studiert hat. Und deswegen, glaube ich, Tabea sieht die da auch wirklich jeden Fehler.
Genau, Ivana Prokofska aus Nordmazedonien. Jetzt hat sie den Freistoß freigegeben. Elisa Senz von der linken Seite an den Elfmeterpunkt. Kopfballabwehr der Österreicherinnen erstmal raus. Kopfballstaffette sogar dieses Mal. Und die deutschen Spielerinnen, das war Kleinherne, die den Ball zu Ann-Kathrin Berger passt. Kleinherne, ja, ist eine der Eingewechselten. Sie kam für Julia Quinn. Die Kapitänin ist runtergegangen. Sarah Dorsun für die Innenverteidigerin Rebecca Knaak gekommen. Und auf dem linken Flügel ein ziemlich neues Gesicht jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft. Carlotta Wamsa in ihrem zweiten Länderspiel. Die 21-Jährige von Eintracht Frankfurt ersetzt ab jetzt Clara Bühl. Das sind also die drei Auswechslungen bei der deutschen Mannschaft hier zur Halbzeit. 6:0 weiter in der Spielstand nach 48 Minuten. Österreich versucht es da über die linke Seite, aber da ist Minge aufmerksam und läuft diesen Steilpass ab. Passt zu Berger, kriegt den Ball direkt zurück, fast an der eigenen Eckfahne. Jetzt geht es wieder zur deutschen Torhüterin und die löst das Ganze dann mit einem flanken Ball auf die rechte Seite raus. Und jetzt sind die Österreicherinnen aber fast so wie zu Beginn der ersten Halbzeit. Sie pressen wirklich sehr hoch und aggressiv und machen es den deutschen Spielerinnen damit gerade schwer, sich zu befreien.
Und sich auch einzuspielen nach diesen Wechseln mit Spielerinnen, die, ja, sag ich mal, aus der zweiten Reihe jetzt hier reinspringen. Die müssen auch erstmal reinfinden. Und wenn du dann so einen Gegner hast, der sich trotz eines 0:6 Rückstandes nicht hängen lässt, zumindest aktuell nicht, wird es schwierig. Achtung, Österreich, linke Seite, versucht sich reinzukämpfen in den deutschen Strafraum. Aber eine andere, die kämpft auch und das ist Sophia Kleinherne. Deswegen der Ball über der Grundlinie drüber, ohne dass Kleinherne vorher noch dran war, hat sich so zwischen dem Ball und die Gegenspielerin geschoben. Deswegen Ann-Kathrin Berger und der Pass auf die rechte Seite. Da versucht es Kett mal wieder, die massiv über ihre linke Seite auf dem linken Flügel anschiebt, also wirklich auch die Offensive mit ankurbelt. Ball geht über die Linie drüber, deswegen Einwurf auf Höhe der Mittellinie. Zu Freigang, die jetzt mal versucht, ein bisschen aktiver zu werden. Senz muss ein bisschen retten dort in der Mitte, passt zu Dorsun. Dorsun in der Innenverteidigung versucht, Lohmann wieder mitzunehmen. Lohmann muss aber abbrechen, kann dort durch den Mittelkreis nicht durchgehen in der eigenen Hälfte, sondern kriegt die Hilfe von hinten, von der Abwehrreihe. Da war nämlich wieder nur rot zu sehen, eine rote österreichische Wand, die da versucht, dicht zu machen. Aber diesmal Lohmann wieder im Ballbesitz am Mittelkreis, fast am Anstoßpunkt auf der halbrechten Position. Elisa Senz, man spielt sich den Ball jetzt im Kreis zu, beziehungsweise im Dreieck. Mal Verlagerung nach ganz links zu Senz. Senz zu Kett auf Höhe der Mittellinie, auf Höhe vom Blick vom Bundestrainer Christian Wück, der sich das Ganze hier anguckt mit den Händen in der Tasche. Deutschland führt immer noch mit 6:0, aber Chabert, es wirkt wieder jetzt gerade so ein bisschen zerfahren.
Ja, genau. Ich glaube, das hat auch mit den drei Wechseln zu tun. Du hast es gesagt, Kleinherne und Dorsun sind ja zwei Spielerinnen, die zuletzt fast gar nicht zum Einsatz gekommen sind, die, glaube ich, auch noch sehr kämpfen müssen um ihren Platz im EM-Kader, weil es da ja einige Kandidaten gibt, die für die Abwehrreihe in Frage kommen. Wir haben eben die gesetzten Knaak, Minge. Auf der linken Seite gibt es Kett und Linda, die sich duellieren. Felicitas Rauch. Ja, auch für sie soll die Tür noch nicht zu sein, auch weil sie sich offen... auch wenn sie sich so öffentlich über die mangelnde Kommunikation mit dem Bundestrainer beschwert hat. Und auf der rechten Seite natürlich, da ist Julia Quinn gesetzt und Sophia Kleinherne hat es da ein bisschen schwer, ihre Rolle zu finden. Katrin Hendrich habe ich fast noch vergessen, auch die will natürlich in der Abwehrkette mit zur EM, sitzt aktuell auch noch auf der Bank. Also da ist schon der Platz im EM-Kader heiß umkämpft. Selina Cerci auf der linken Seite, Mitte der österreichischen Hälfte, verunglückt da die Flanke an den 16er. Aber Laura Freigang stellt da den Körper rein und sichert den Ball für das DFB-Team. Sie bemühen sich da jetzt um strukturierteres Aufbauspiel. Dorsum weit aufgerückt bis an den Mittelkreis, die Innenverteidigerin. Aber die Österreicherinnen stellen da jetzt im Moment die Passwege auch deutlich, sag ich mal, geschickter zu als in der ersten Halbzeit. Und deswegen geht es nicht mehr ganz so vertikal vors Tor für die deutsche Mannschaft.
Und zwar jetzt aber über Franziska Kett. Linke Seite, ungefähr 10 Meter vom linken 16er Knick entfernt. Zieht sich zurück, nimmt Minge mit von hinten. Minge zu Sens in der Mitte, die verliert den Ball, weil sie ihn vor die Füße der Gegnerinnen passt. Und die wieder mit einem schnellen Umschaltspiel. Der Steckpass nach vorne kommt bei den Österreicherinnen an. Die sind schon tief in der Hälfte der deutschen Verlagerung auf die ganz rechte Seite, fast auf Höhe des rechten 16er Knicks. Jetzt der Zweikampf gelingt erstmal nicht, muss aber wieder verlagert werden auf eine Mitspielerin, die von hinten angelaufen kommt. Und jetzt muss Österreich wieder das Tempo rausnehmen, weil Deutschland diesmal gut aufgepasst hat. Aber dieser Umschaltmoment, der hätte vielleicht gar nicht erst passieren dürfen. Ne? Aber Achtung, Österreich schon wieder im Ballbesitz und jetzt mal mit einem Schuss, der schon beim Anlaufen danach aussah, als würde er weit daneben gehen. Höbinger ist es gewesen, halb rechte Seite. Ja, hat er angesetzt zum Schießen und dann ist es irgendwie, ja, der Ball 5 Meter links neben dem Tor vorbei. Ann-Kathrin Berger hat es schon von Weitem gesehen, ohne Fernglas. Das hat sie gerochen, dass der weit vorbeigeht. Also 6:0 für Deutschland, hat aber in diesen Umschaltmomenten nach wie vor Probleme. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Christian Wück das ganz genau unter das Mikroskop nehmen wird und das Ganze auseinander nimmt. Nächsten Donnerstag verkündet er den EM-Kader. Bis dahin will er Gespräche führen und heute Abend wird er alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, seine Spielerinnen zu sehen, alle Aspekte mit einbezogen haben und wird dann so ungefähr wissen, wen er mitnehmen wird. Deutschland wieder über die rechte Seite, Pass nach vorne, gelingt nicht, weil die Österreicherinnen hinten wieder zustellen und schon wieder versuchen, schnell umzuschalten, aber diesmal war es nicht ganz so fix, sondern es geht jetzt recht langsam aufgebaut mit der langen Flanke in die Spitze. Und hier wird sich gerade Tavia ein wenig aufgeregt. Wir hören es im Hintergrund. Die Zuschauer sind nicht einverstanden mit dieser Aktion von Franziska Kett.
Ja, die kriegt jetzt auch die gelbe Karte für ein Foulspiel. Ungefähr 17 Meter zentral vor dem deutschen Tor. Die junge Verteidigerin, ich sag mal, hat das da so ein bisschen ungeschickt gemacht. Ist da ihrer österreichischen Gegenspielerin so ganz, ganz leicht in die Hacken gelaufen. Also war kein böses Foul. Aber die Position, diese Freistoßposition, die Österreicherinnen jetzt für dieses Foul bekommen, die ist absolut knackig. Und Patricia hat es in der ersten Halbzeit schon gesagt, wenn die Österreicherinnen gefährlich sind, dann ist es über Standardsituationen. Und ihre beste Standardschützin, Annabel Schasching, die wurde gerade eingewechselt. Es ist die Frage, ob sie es gleich probieren darf oder ob das wieder Höbinger ist, die das macht. Oder die Frau mit der Nummer 19, Verena Henschow, die ja lange in Frankfurt gespielt hat. Die steht da jetzt auch bereit und visiert den Ball an. Eine 4-Frauen-Mauer der Deutschen wartet auf diesen Schuss. Und der ist so gefährlich. Der geht ganz knapp rechts am Pfosten vorbei. Ein scharfer Schuss von Marie Höbinger mit rechts aus ungefähr 17 Meter zentrale Position. Das war schon eine der gefährlichsten Situationen. Und da war ja Ann-Kathrin Berger tatsächlich doch dran mit der rechten Hand. Da war sie, boah, da musste sie hingehen. Da war sie auf dem Boden und hat den Ball nur deswegen um das Tor gelenkt. Und es gibt Ecke für Österreich von der rechten Seite. Direkt scharf vor den zweiten Pfosten getreten. Aber da kriegen sie den Kopfball nicht aufs Tor angesetzt. Also die nächste dicke Chance für Österreich, diesmal nach einer Standardsituation.
Hat man auch gesehen, warum die Österreicherinnen da so stark sind bei Standards. Höbinger hat den um die Mauer seitlich rechts rumgespielt. Also er hat wirklich so eine Bananenkurve gedreht. Und die Österreicherinnen schon wieder im Zweikampf, den sie aber nicht gut lösen. Deswegen auf der linken Seite der Ball, ja, ins Nimmerland gespielt von Hickelsberger am Tor vorbei. Ball über der Grundlinie drüber. Deswegen Ann-Kathrin Berger wieder im Einsatz. Insgesamt 5.150 Zuschauerinnen und Zuschauer heute gekommen. Also ungefähr 300 davon aus Deutschland, die da in ihrem Gästeblock sitzen und hier sehr, sehr viele Tore gesehen haben bisher. Und zwar genau 6 nach 55 Minuten, die gespielt sind. Also ist noch ein bisschen Luft, um hier den einen oder anderen draufzulegen. Aber jetzt, Tabea, kommt eine rein, die
die uns vielleicht ein wenig gefehlt hat, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, wir haben sie vermisst im defensiven Mittelfeld. Sjoke Nüsgen kommt jetzt ins Spiel und für sie geht Elisa Senz raus. Die beiden haben eigentlich zusammen auf der Doppel-6 sehr gut funktioniert am Freitag gegen die Niederlande. Aber jetzt spielt Nüsgen eben an der Seite von Sydney Lohmann. Das ist also jetzt schon der vierte Wechsel von Christian Wück und noch nicht einmal eine Stunde gespielt in Wien. Also Deutschland weiter 6:0 in Führung in diesem allerletzten Spiel vor der Europameisterschaft. Und wir haben gerade schon kurz über die Kadernominierung gesprochen. Ich fand es interessant, dass der Bundestrainer gesagt hat, er wird jetzt hier in diesen Tagen in Wien schon die Gespräche führen, dass die Spielerinnen morgen früh, wenn sie in den Urlaub gehen, wissen, ob sie bei der EM dabei sein werden oder nicht. Er hat gesagt, das persönliche Gespräch ist ihm dann ja etwas lieber als das Telefonieren. Und deswegen werden wahrscheinlich in den nächsten Stunden dann schon die Gespräche auch geführt werden, wenn die Spielerinnen sich eben morgen trennen und in den zweiwöchigen Urlaub gehen, wird es für einige dann die Sommerpause sein und die anderen dürfen dann in zwei Wochen im Trainingslager in Herzogenaurach aufschlagen.
Wird eine lange Nacht, würde ich sagen, für Wück, aber vielleicht auch für die eine oder andere Spielerin, wenn das Ganze heute noch passieren will, soll. Ich weiß ja nicht, wann genau sie morgen abreisen, aber da hat er einiges vor. Österreich über die linke Seite, 10 Meter schon drin in der Hälfte der Deutschen von der Mittellinie entfernt, ziehen jetzt so ein bisschen ins Zentrum rein, wo Deutschland schon ziemlich gut steht. Deswegen finden die Österreicherinnen gerade keine Lösung, versuchen es über die linke Seite. Aber jetzt spielen sie schnell, kurze Pässe, zack, rein, Pass in die Mitte, abgefangen wieder von den Österreichern mit dem Schussversuch, der durch diverse Beine durchgeht und dann wieder nicht im Tor, sondern weiter neben landet. Aber wäre das vielleicht ein bisschen präziser anvisiert gewesen von Höbinger, dann wäre der auch mal ganz gefährlich geworden, weil der, glaube ich, auch nicht so gut einschätzbar war für Ann-Kathrin Berger, wenn er da nochmal vom einen Fuß zum anderen geht, ohne dass ihn wirklich jemand berührt. Also, Offensivabteilung, Top-Defensivabteilung, ausbaufähig, auch das sieht Christian Wück hier bei seiner Mannschaft. Berger spielt jetzt schon wieder in der Mitte Lohmann an, die in die Zange genommen wird eigentlich von zwei Österreicherinnen. Finde ich sogar ein bisschen riskant, in dem Fall die Österreicherinnen nicht auf Lohmann draufgegangen, aber es hätte ja sein können. Also, da hätte ich mich, glaube ich, für die längere Variante entschieden. Spielverlagerung Tabea der Deutschen auf die linke Seite.
Ja, sollte es werden, aber Janina Minge kann den Ball nicht kontrollieren und deswegen rutscht er über die Seitenauslinie und es gibt Einwurf für die Österreicherinnen, die jetzt nochmal richtig bissig hier drauf sind nach 59 Minuten und Hickelsberger setzt sich da fast durch im Laufduell gegen Janina Minge auf dem Weg Richtung Eckfahne, sage ich mal, aber das Ganze dann doch fair geklärt von der Deutschen und deswegen Ballbesitz für das DFB-Team aus der eigenen Hälfte. Jetzt mal mit Platz das Spiel angeschoben von der eingewechselten und sehr erfahrenen Innenverteidigerin Sarah Dorsun. Pass auf Franziska Kett, die jetzt sich auch schon sehr in der Offensive eingeschaltet hat und Selina Cerci schickt in den 16er. Auf der linken Seite flankt sie da an den 5-Meter-Raum und Probleme da bei Carlotta Wamser, den Ball aus der Drehung aufs Tor zu bringen am 5-Meter-Raum. Das war auch eine schwierige, Situation für sie, da den Ball zu kontrollieren von Cerci. So ein bisschen artistisch war sie da gefordert mit dem linken Bein, hat sie versucht, sich um die eigene Achse zu drehen, hat den Ball am Ende nicht aufs Tor bekommen, aber es war noch eine Österreicherin dazwischen, deswegen gibt es jetzt Ecke für Deutschland.
Und das ist, glaube ich, Sydney Lohmann, die sich da bereit macht, um diese Ecke auszuführen. Und die macht sie auch ganz, enttäuscht erstmal an, sodass alle denken, sie schießt. Und jetzt schießt sie erst wirklich flach rein, Kopfball hoch rausgespielt. Deutschland immer noch dran. Jetzt am Elfmeterpunkt Schussmöglichkeit, der aber eher drüber gehoben vom Kleinherne statt geschossen. Deswegen gar kein Problem für die Torhüterin der österreichischen Nationalmannschaft. Das ist Marielle El-Shirif, die heute schon 6-mal hinter sich greifen musste. Ja, Carlotta Wamser hätte gerade die Möglichkeit gehabt, du hast es schön beschrieben, Tabea. Vielleicht hätte sie nicht den Fuß nehmen sollen, sondern den Körper reinstellen. Eine, sag ich mal, erfahrenere Spielerin wie eine Lea Schüller zum Beispiel, die hätte gewusst, wie man das Ganze besser zu Ende bringt. Aber sei es drum, war eine schöne Möglichkeit. Schon wieder Deutschland über die linke Seite Steckpass, kommt aber vorne nicht bei Freigang an. Ja, und die wirft jetzt so ganz leicht den Kopf nach hinten, so nach dem Motto, Mist, den hätte ich doch so gerne entgegengenommen. Einwurf für die Deutschen von der linken Seite zurück zu Minge, an der Mittellinie Minge zu Nüsgen. Nüsgen guckt sich um, wo spiele ich hin und entscheidet sich für die Seitenverlagerung zu Kleinherne, die den Ball ganz wunderbar aus der Luft annimmt, schön mit dem rechten Fuß.
sehr akrobatisch, das Ganze präzise. Und dann geht es für die Deutschen wieder über die linke Seite nach vorne. Nach ganz vorne zu Franziska Kett, die schon auf Höhe des linken 16er-Knicks unterwegs ist, jetzt sich durchsetzt, dribblingmäßig gegen ihre Gegenspielerin und eine Ecke rausholt von der linken Seite. Also wer gedacht hat, das ist jetzt hier bei dem 6:0-Stand, 6:0-Führung für Deutschland, so ein schöner Wetterkick geworden, wo sich alle in die Sonnenliege legen und schön ihr Schirmchen ins Cocktailglas stecken. Nein, das ist nicht so. Deutschland will das nächste Tor, aber Tabea, Österreich will das nächste Tor verhindern.
Ja, es ist jetzt wirklich ein sehr, sehr intensives Spiel hier unter dem Wiener Nachthimmel. Und die nächste Ecke von der linken Seite wird wieder Sydney Lohmann ausführen. Legt sich den Ball dann nochmal ganz genau zurecht auf die Kreidemarkierung, hebt jetzt den rechten Arm und bringt den Ball mit rechts direkt an den Elfmeterpunkt. Da lauerte Sarah Dorsun, hat den Ball aber nicht aufs Tor bringen können. Der flippert so ein bisschen durch die Gegend und dann eben über die Seitenauslinie auf der linken Seite geht es jetzt weiter mit Einwurf für die Österreicherinnen. Und es ist wirklich ein sehr intensives Spiel jetzt nach 62 Minuten. Und jetzt gibt es den letzten Wechsel beim DFB-Team. Lea Schüller geht raus und wird positionsgetreu ersetzt von einer anderen Sturmspitze, von Giovanna Hoffmann. Die Leipzigerin kommt jetzt ins Spiel, hat ja auch noch erst wenige Länderspiele gesammelt, aber schon viel Lob bekommen von Bundestrainer Christian Wückert gesagt, mit ihrer Körperlichkeit, mit ihrer Größe, mit ihrer Kopfballstärke ist sie eigentlich eine Spielerin, die uns da vorne auch sehr, sehr gut tun kann. Und auch die darf sich jetzt noch mal ein bisschen beweisen und damit sind auch alle Wechsel bei der deutschen Mannschaft jetzt erstmal ausgeschöpft.
Ja, und damit hat gefühlt Christian Wück auch alle seine Alternativen so langsam reingebracht, von denen er noch nicht vielleicht so ganz genau weiß, ob er sie mitnehmen möchte oder nicht. Linda Dahlmann sitzt noch auf der Bank, die wird dann heute nicht mehr eingewechselt werden, aber bei der ist ja klar, dass die gesetzt ist. Eine Jule Brandt ist natürlich gesetzt. Und Deutschland setzt sich nicht hin, sondern Deutschland macht weiter in diesem Spiel. Pass nach links außen. Franziska Kett führt den Ball am linken Fuß, spielt ihn dann aber zurück in die Abwehr zu Minge. Minge, Pass nach vorne in den Mittelkreis. Nüsken lässt abtropfen nochmal für Minge. Und über den Mittelkreis geht es jetzt zu Sarah Dorsun. Rechte Seite, Flanke in die Spitze, schön reingechippt, aber viel zu steil. Deswegen konnte Giovanna Hoffmann da nichts mehr draus machen. Ist da nicht rangekommen. Sie wäre aber zur Stelle gewesen, wäre das Ganze nicht so spitz gespielt worden. 6 Länderspiele hat Hoffmann schon hinter sich. 3 Tore erzielt. Das ist eine, würde ich sagen, ziemlich gute Quote. Vor allem, wenn man ja gerade erst relativ neu noch im Team ist. Relativ neu ist auch die Torhüterin von Österreich, die heute ihr Debüt feiert. Aber zu feiern, Tabea, gibt es tatsächlich wahrlich nichts für die Gegnerinnen.
Nee, das steht weiterhin 0:6 aus Sicht der Österreicherinnen. Wir haben Mariella El-Sherif ja schon angesprochen. Die ist 20 Jahre, heute ihr erstes Länderspiel in einem Textmarker-gelben Torwart-Outfit. Ich weiß nicht, ob sie da so gerne dran zurückdenken wird mit diesem Zwischenstand von 0:6. Ist das natürlich bitter aus Sicht des ÖFB-Teams Österreich. Ja, wirklich noch so ein bisschen zurück, was die Entwicklung des Frauenfußballs angeht. Also die Spielerinnen spielen zum Teil schon in England, in der Bundesliga. Da kennen wir natürlich viele, aber die Nationalmannschaft hat, glaube ich, noch einen etwas weiteren Weg vor sich, um wirklich auf Top-Niveau anzukommen. Deutschland versucht es mit einem Flankenball. Von der linken Seite wieder Kett, die sich sehr oft in der Offensive einschaltet. Das finde ich richtig gut. Von der jungen Linksverteidigerin nutzt da auch den Raum, den sie auf dem Flügel immer wieder vor sich sieht. Auch wenn sie jetzt mit diesem Flankenball da mal hängen geblieben ist, kriegt sie den Ball immerhin gleich wieder zum Einwurf serviert, schnell ausgeführt. Und jetzt geht's auf Höhe der Mittellinie über Minge und Dorsun. Und dann wisst ihr, wir sind wieder in der Abwehrreihe der Deutschen angekommen.
65 Minuten durch und Deutschland hat Bock auf das nächste Tor. Kett, Steckpass, Cerci fast auf der Grundlinie. Und dann ist es noch die Abwehrspielerin aus Österreich, Claudia Wenger, eingewechselt, die den Ball über die Linie bringt und so das Ganze aus Sicht ihrer Mannschaft rettet. Ecke für Deutschland mal wieder. Unsere Eckenspezialistin Clara Bühl, die hier heute wirklich einen Kilometer nach dem anderen gemacht hat, ist ausgewechselt worden. Deswegen muss jetzt hier eine andere FC Bayern-Spielerin ran. Das ist Sydney Lohmann. Die durfte ja hier heute auch schon zweimal jubeln, hat das 1:0 und das 5:0 gemacht. Achtung, Ecke, hoch ausgeführt, senkt sich im 5-Meter-Raum. Sherif dabei, die Deutschen auch. Hoffmann mit dem Ball auf der halbrechten Position noch am Fuß, nimmt von hinten dann die Hilfe von Sarah Dorsun dankend an. Am rechten 16er-Knick versucht Deutschland nochmal einzudringen in den Strafraum. Schuss abgeblockt, nochmal die Möglichkeit. Schießt doch, Franziska Kett, schießt! Aber da ganz der Ball ganz abgefälscht worden. Deswegen weil es eine Österreicherin war. Die nächste Ecke von der rechten Seite und wieder Sydney Lohmann. Jetzt die Österreicherin Tabea. In deren Haut möchte ich gerade nicht stecken.
Die sind jetzt eingekesselt in ihrem 16er und kriegen eine Ecke nach der anderen. Jetzt kommt mal eine von der rechten Seite in den 16er geflogen. Sollte Janina Minge finden mit dem Kopfball am 5-Meter-Raum. Den schafft sie aber nicht aufs Tor zu bringen. Aber Deutschland sitzt nach auf der rechten Seite. Das ist wieder Lohmann. Kurze Körpertäuschung. Dann der Steckpass auf Kleinherne, aber die Österreicherin stellt den Körper dazwischen und klärt und deswegen jetzt ein bisschen Entlastung für das ÖFB-Team, das übrigens nicht qualifiziert ist für die anstehende Europameisterschaft in einem Monat in der Schweiz. Die Gastgeberinnen im Aufbauspiel. Deutschland hat sich bis an die Mittellinie, sag ich mal, mit 6 Spielerinnen zurückgezogen und 4 lauern davor auf den Ball gewinnen, wollen weiter aktiv bleiben, auch nach 67 Minuten und einem Zwischenstand von 6:0. Die Österreicherinnen versuchen es hoch und weit und es ist natürlich relativ leichter, den Ball abzufangen für Lohmann, aber hat auch Probleme, den da erstmal der Gegenspielerin anzubringen. Wamsa wird da gehalten am Trikot und kriegt deswegen jetzt den Freistoß für das deutsche Team und ich erkenne da jetzt schon ein bisschen Frust, auch bei Verena Henschow, die da jetzt die gelbe Karte sieht, die erste für die Österreicherinnen nach diesem Trikot halten, in diesem Trikot-Test gegen Carlotta Wamsa.
Trikot hat gehalten, das ist noch ganz.
Trikot hat gehalten, ja.
Oh, kann man nichts gegen sagen, das weiße Trikot der Deutschen mit den schwarzen Aufschriften, den schwarzen Hosen und dann auch die schwarzen Stutzen, aber ein schwarzer Tag ist es heute hier absolut nicht bei Sommerlüchen, fast schon 18 Grad, sehr, sehr angenehm aktuell in Wien. Da lässt es sich doch gut spielen unter Flutlicht. Die Deutschen über den linken Flügel unterwegs. Jürgen Nüsken konnte sich bisher noch nicht so perfekt einbringen, wie sie es vielleicht in den letzten Spielen gemacht hat. Ist ja auch eingewechselt worden. Vielleicht noch gerade so ein bisschen dabei, ihre Rolle zu finden. Wieder Minge, linke Seite, 5 Meter von der Mittellinie entfernt in der Hälfte der Gastgeberinnen. Ja, Franziska Kett musste sich da in der Not, gerade weil sie angespielt wurde, befreien. Die Österreicherin von hinten hat den Ball dann über die Seitenauslinie befördert. Und deswegen Deutschland mit dem Einwurf schnell ausgeführt. Berger, Minge, Minge, Dorsun im Mittelkreis unterwegs. Pass nach ganz rechts außen wieder zu Kleinherren. Die könnte vielleicht sich mal trauen, in den Zweikampf zu gehen, da auf dem rechten Flügel. Einfach mal ein paar Schritte zu machen. Macht sie aber nicht. Verlagerung wieder auf links. Wieder Minge, wieder Kett. Kett gefällt mir sehr, sehr gut. Läuft sie grundlegend. Linie, läuft zur Eckfahne, geht ins Dribbling, traut sich das mal und verliert dann den Ball. Aber ich finde, das kann man dann schon mal abmachen. Da musste sie nicht abgeben, da konnte sie es auch mal selber versuchen. Einwurf schnell ausgeführt von den Österreicherinnen. Deutschland erkämpft sich die Kugel zurück in der eigenen Abwehr. Ja, wenn die erste Hälfte so Tag der offenen Tür war und Deutschland da 6 Tore gemacht hat, ist die zweite Hälfte ein bisschen Elternsprechtag. Hier ist toremäßig noch nichts passiert, aber vielleicht ja jetzt Tabea durch die Österreicherin.
Ja, die versuchen es, bleiben aber hängen mit dem Versuch in die Spitze durchzustecken. Aufmerksam da von Wamsa, die mit nach hinten arbeitet, aber sich jetzt den Fehler leistet. Cherchi nicht findet mit diesem Querpass und die Österreicherinnen können sich den Ball in der deutschen Hälfte erkämpfen. Zentrale Position, 25 Meter vor dem Tor des DFB-Teams, finden sie keine wirkliche Anspielstation. Verlagern jetzt auf die rechte Seite raus und da ist jetzt mal ganz viel Platz für die Österreicherin. Die kann deswegen flanken an den Elfmeterpunkt. Die Deutschen können den Ball erstmal nicht klären. Höbinger jetzt mit einer guten Schussposition und verzögert. Und warum schießt sie denn da nicht selber aus 16 Metern mit links? Versucht da irgendwie noch ihre Mitspielerin am Fünfer zu finden, aber die stand mit dem Rücken zum Tor und konnte deswegen überhaupt nicht zum Abschluss kommen. Also ja, die Torchancen der Österreicherinnen dann auch jetzt in dieser zweiten Halbzeit ein bisschen zu kompliziert ausgespielt, um wirklich gefährlich zu werden. Ich wollte gerade nochmal auf Franziska Kett kommen, auf der Linksverteidigerposition. Da finde ich, hat Deutschland jetzt wirklich zwei ganz starke Alternativen. Ich fand Sarai Linder sehr stark in Bremen am Freitag, hat ja sogar ein Tor geschossen als Linksverteidigerin. Franziska Kett heute in ihrem dritten Länderspiel auch sehr, sehr selbstbewusst, sehr aktiv in der Offensive. Und ich glaube, für Felicitas Rauch als Linksverteidigerin, sage ich mal, im Wartestand, sehe ich da kaum Chancen, doch noch irgendwie mit zur EM zu kommen. Dafür haben das jetzt Linda und Kett einfach zu gut gemacht.
Also würdest du sagen, von den Fragezeichen-Kandidatinnen ist bei Kett jetzt ein Ausrufezeichen?
Würde ich sagen, ja. Also ich finde sie heute sehr, sehr überzeugend.
Ja, das sehe ich absolut genauso. von den anderen, ja, wir analysieren das jetzt im Laufe der restlichen Minuten auch nochmal. 20 Minuten sind noch auf der Uhr, 6:0 für Deutschland. Und dann gucken wir mal nach und nach, wen wir hier so alles zur EM nehmen würden. Das ist hier heute auch einfach der Formcheck und nochmal die letzte Generalprobe, die letzte Möglichkeit, sich zu zeigen für die ein oder andere. Hickelsberger, die Österreicherin, eine der aktivsten hier, schon fast am linken Strafraum Knick. Österreich geht durch in den Strafraum, Schuss und Berger! Einfach mal durchgelaufen. Zack, zack geht das dann, wenn man sich was vornimmt. Und das ist nicht gut, wie eine Maria Plattner da einfach durchlaufen kann. Schönes Zusammenspiel. Ja, und dann rennt die bis zur Grundlinie, ohne dass jetzt zum Beispiel so eine Lohmann, die hinterhergegangen ist, da wirklich eingreifen kann. Sarah Dorsun hinter der Plattner unterwegs. Auch sie hätte da nicht viel machen können. Da muss dann Ann-Kathrin Berger eingreifen, die Torhüterin. Ja, sowas kann passieren. Aber bei den Deutschen jetzt dann doch auffällig oft passiert. Und das müssen wir sagen, bei aller Liebe, dieser Spielstand 6:0, ganz klasse in der Offensivabteilung, wunderbar gemacht. Aber in der Rückwärtsbewegung immer mal wieder anfällig. Und wenn es dann in die EM-Gruppen geht, Tabea, da warten einfach andere Mannschaften.
Ja, es geht los in St. Gallen gegen Polen. Das ist vielleicht noch der einfachste Gruppengegner. Und dann weiter gegen Dänemark und Schweden. Dann in Basel und in Zürich. In Zürich wird das deutsche Team unterkommen während der EM. Möchte natürlich möglichst lange dort bleiben. Sie haben schon angekündigt, sie wollen eine geile EM spielen. So hat Selina Cerci formuliert jetzt unter der Woche. Und da muss man sagen, natürlich haben sie jetzt mit diesen zwei Ergebnissen nochmal wirklich gerade offensiv viel Selbstvertrauen, glaube ich, gesammelt, aber defensiv jetzt schon wieder so ein kleiner Bock und wieder Platz für Hickelsberger. Ja, jetzt verzögert sie da so ein bisschen und deswegen die Chance für Minge, das Ganze zu klären. 20 Meter dann vor dem deutschen Tor übrigens hat Minge jetzt auch die Kapitänsbinde von Julia Gwin übernommen. Die wurde ja ausgewechselt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Also jetzt Janina Minge mit der Kapitänsbinde am Arm beim deutschen Team heute Abend in Wien. Und Minge hat jetzt auch den Ball am Fuß und passt zu Kett. Die steht schon in der österreichischen Hälfte hinter der Mittellinie auf der linken Seite, quasi direkt vor Christian Wück, der da jetzt mal ein paar Schritte macht in seiner Coachingzone und so eine ganz leichte Handbewegung. So ein bisschen, kommt mal, mach mal noch mal was. 73 Minuten rum in Wien und jetzt gibt es zumindest mal eine Freistoßmöglichkeit, aber nichts, um es direkt zu machen. Das Ganze immer noch so 35 Meter vor dem österreichischen Tor.
Gibt den Österreichern noch mal die Möglichkeit, ein bisschen zu wechseln. Wenn man den Eindruck hat, dass hier nur eine Hickelsberger auf der österreichischen Seite spielt, weil wir den Namen so oft erwähnen, ja, ist auch teilweise so. Das ist die Spielerin, die immer wieder nach vorne geht, die immer noch den Mut und die Kraft findet, ihre Mannschaft anzutreiben. Jetzt geht eine Marie Höbinger raus, auch eine, die hier auch bei den Standards immer mal wieder für Gefahr gesorgt hat. Ich erinnere mich an den Freistoß, den sie schon bananenmäßig um die deutsche Mauer herumgespielt hat, sodass Ann-Kathrin Berger da doch einige Probleme bekommen hatte. Ja, das ist eine Offensivabteilung der Österreicherin, die sich hier nicht hängen hat lassen, trotzdem nichts zaubern konnte. Keine Tore auf der Seite der Österreicherinnen. Deutschland, linke Seite, Kett zu Berger. Berger im Mittelkreis unterwegs. Ja, muss man als Torhüterin auch mal bringen. Dorsun auf der rechten Seite angespielt. Verlagerung nach ganz vorne. Deutschland immer noch im Ballbesitz. Rennen rein Richtung Verspielterrand von der rechten Seite. Und dann ist der Ball aus. Sagt die Unparteiische an der Seitenauslinie. Hebt die Fahne. Da ist es vielleicht mal eine extra Runde zu viel gewesen, die Carlotta Wamser da drehen wollte. Ja, natürlich will die sich zeigen. Für dich, Tabea, eine Kandidatin für die EM oder doch eher nicht?
Na, sie war ja selber überrascht davon, dass sie jetzt noch nominiert wurde. Sie hat jetzt wirklich am Freitag ihr erstes Länderspiel gemacht und hat gesagt, naja, sie hätte nicht damit gerechnet, dass der Bundestrainer so knapp vor der EM überhaupt noch neue Spielerinnen testet. Ich glaube vom Gefühl her nicht, dass sie im EM-Kader stehen wird. Aber wer weiß, Christian Wück wird sich auch irgendwas dabei gedacht haben, sie jetzt hier zu nominieren für diese abschließenden Länderspiele. Denn wir müssen es nochmal sagen, wir sind in der 75. Minute. Das heißt, es liegt noch genau 15 Minuten Testspiel quasi vor uns. Und dann ist das nächste Spiel der deutschen Mannschaft das erste Spiel bei der Europameisterschaft. Der Bundestrainer hat sich ja bewusst dafür entschieden, auf ein weiteres Testspiel zu verzichten vor der EM. Das machen viele andere Nationen. Aber er hat gesagt, die Spielerinnen sind eh schon so belastet durch viele, viele Pflichtspiele in